so. Für alle die, die noch Geduld haben, wir machen weiter mit dem Licht als Zeitgeber. Das ist ein sehr spannendes Thema eigentlich, aber ich denke, wenn wir jetzt das Auge anschauen, Schichtarbeit und psychische Krankheiten, wo sind denn so die Interessen von euch? Also wer von euch möchte, dass wir Schwerpunkt legen auf eher auf dem Auge und diesem Wunderwerk des Auges? Der kann man gerade aufzeigen. Wer möchte eher Schichtarbeit ein bisschen was hören und Teenager oder so Teenager und Alte und psychische Krankheiten? Ja, also dann mache ich das mit dem Auge nur im Überflug und lege den Schwerpunkt eher auf die letzten beiden, weil da war so halbe so und das, also es ist eh alles nicht so extrem lang. Aber wir schauen ganz kurz mal dann ins Auge rein noch. Und zwar, wenn wir da oben im Gehirn diesen suprachiasmatischen Nukleus, diesen Taktschrittmacher, diese Masteruhr ausschalten, dann passiert aus einem geregelten 24-Stunden-Rhythmus, wo wir wach sind und schlafen, passiert Folgendes. Das geht völlig durcheinander. Ja? Das ist das, was passiert. Wenn wir aber, haben wir herausgefunden in der Forschung, wenn wir aber das Auge ausschalten, dann geht es nicht völlig durcheinander, sondern es kommt einfach zu einer Verschiebung, aber die Abstände, die bleiben gleich. Ich werde also innerhalb von 24 Stunden werde ich eine gewisse Zeit wach sein und eine gewisse Zeit schlafen, aber nicht so schlimm, wie wenn ich im Gehirn oben den Dirigenten ausschalte. Wenn ich den Dirigenten ausschalte, dann werde ich tagsüber ab und zu mal 10 Minuten schlafen, eine Stunde wach, eine halbe Stunde schlafen und so weiter. Wenn ich das Auge bei Blinden zum Beispiel, wurden sehr spannende Sachen festgestellt. Und zwar hat man herausgefunden, dass es Menschen gibt, natürlich wir alle können Bilder detektieren und wenn ich euch jetzt so anschaue oder ihr mich anschaut und ich bewege mich auch, dann seht ihr nicht einen Farbklecks, der als Farbstreifen hier vorne so vorbeizieht, sondern ihr seht mich scharf. Ihr seht, normalerweise solltet ihr mich scharf sehen. Vielleicht seid ihr auch schon von der Bodyclock so völlig so, aber ihr solltet mich scharf sehen. Und man hat aber herausgefunden, dass es neben der Image Detection, also neben der Bilddetektion, auch die Fähigkeit gibt, die Helligkeit, die Gesamthelligkeit über einen Tag zu detektieren. Helligkeit. Und Helligkeit hat etwas zu tun mit einer, wenn ich bei der Belichtung, bei der Kamera, den Langzeitauslöser drücke, was passiert dann? Dann detektiert er die Kumulativhelligkeit. Das heißt, alles, was über eine gewisse Zeit auf meine Fotopapier oder sonst was fällt, das wird dann immer stärker über die Zeit, weil es ankumuliert, ja, weil es häuft. Ist das zu verstehen? Wenn ihr mich aber so seht, dann müsst ihr mich in einzelnen, kurz, schnellen Bildern sehen, damit ihr mich scharf seht bei der Bewegung. Sonst würdet ihr nur so einen Klecks sehen hier vorne. Und das heißt, es gibt verschiedene Mechanismen in unserem Auge drin. Und wir wissen das noch, es gibt Stäbchen und Zapfen. Und jetzt hat man bei Mäusen einfach mal die Stäbchen und Zapfen zum Großteil ausgeschaltet, ja? Von der Aderhaut hier. Das ist die Aderhaut. Man schaltet die Zapfen und die Stäbchen aus. Und die können jetzt keine Bilder mehr sehen. Die sind praktisch blind. Die können keine Bilder mehr sehen. Jetzt hat man diese Mäuse in das Rad reingesetzt, hat sie laufen lassen und man hat sich überlegt, jetzt, was machen die? Die sind ja jetzt blind, die haben ja keine Zapfen und Stäbchen mehr. Was machen diese Mäuse jetzt? Werden sie weiterhin schön ihren Rhythmus haben oder werden sie einen verschobenen Rhythmus entwickeln? Das war die Frage. Ja, werden sie ihr Muster behalten oder werden sie es verlieren? Und was ist die Antwort? Sie sind jetzt blind. Sie haben es behalten. Mann, das haben die Wissenschaftler nicht verstanden. Erst seit 2000 und onward, also jetzt seit dem Jahr 2000 und in den letzten 16 Jahren so, und es ist in der Wissenschaft bei schwierigen Fragen, dauert es ein bisschen, bis man dann draufkommt, hat man dann erkannt, wie das Rätsel zu lösen ist. Ja? Warum haben diese Mäuse, obwohl ihnen die Rezeptoren, also die Stäbchen und Zäpfchen, Zapfen kaputt gemacht wurden, warum konnten die weiter ihren Rhythmus behalten von Tag und Nacht? Und das hat man herausgefunden, als man den Mäusen als man den Mäusen jetzt mit der Gentechnik, die heute zur Verfügung steht, und als man Knockout-Mäuse gezüchtet hat, in denen man rigoros alle Zapfen und Stäbchen vernichten kann, und als man gemerkt hat, dass die ihren Rhythmus behalten, ich überspringe das jetzt ein bisschen eben, weil wir nicht so viel Zeit haben, hat man eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, es gibt in den tieferen Schichten unserer Nervenzellen, die hinter der Aderhaut sind, da gibt es Zellen, die können Licht detektieren. Und die haben einen Namen. Die heißen photosensitive retinale Ganglionzellen. Entschuldigung des schwierigen Begriffs. Und diese Zellen, das ist jetzt hier blau dargestellt, die können die Lichtintensität feststellen. Und zwar vor allem blaues Licht. Und die kann man heutzutage wunderbar markieren. So schaut es dann aus. Das sind fluoreszein markierte photosensitive Retina-Ganglienzellen. Hier mit grün dargestellt. Und man weiß heute, dass ungefähr jede hundertste unserer Nervenzellen, die eigentlich die Signale von den Zapfen und den Stäbchen aufnehmen, dass ungefähr jede hundertste dieser Zellen die Fähigkeit haben, Licht zu detektieren. Und das war unglaublich eine unglaublich neue Erkenntnis. Das kann man jetzt hier auf der Ader, also auf der Netzhaut, in den tieferen Schichten darstellen. Und das ist ungefähr jede hundertste Zelle, die hat die Fähigkeit, blaues Licht zu detektieren. Und ich bringe das deswegen, weil ich finde, es ist sehr wichtig zu wissen, und ich überspringe die Sachen, weil wir haben ja gesagt, wir setzen unseren Fokus ein bisschen woanders. Aber es ist wichtig für Leute, die blind sind. Extrem wichtig, weil man hatte zeitlang bei blinden Leuten was gemacht? Man hat ein künstliches Glasauge reingesetzt. Und wie waren diese Glasaugen beschaffen? Lichtundurchlässig. Und das war auch deswegen so, weil diese Glasaugen, damit die gut aussehen, das war schwierig, das zu konzipieren, dass das Licht gut durchkommt. Und man hat gesehen, dass wenn ein Mensch, ein Blinder, Glasauge bekommt, dass der anfängt, was zu entwickeln? Ganz von der Logik her. Tag-Nacht oder Wakefulness-Rhythmus wird völlig verrückt irgendwann. Diese Menschen, die kriegen einen ganz hohen Prozentsatz mehr psychische Krankheiten, und zwar nicht deswegen, weil sie jetzt ein Augenlicht verloren haben oder einen Teil des Augenlichtes verloren haben, sondern zusätzlich, weil ihre Kommunikation mit der Körperuhr, der Zeitgeber, wurde zerstört. Furchtbar. Das heißt, heute werden jetzt an den Universitäten neue Glasaugen entwickelt, die dieses Licht durchlassen. Und man empfiehlt auch denen, von denen es einigermaßen noch geht, mit dem alten Auge, das kaputt ist, die schauen ja oft nicht schön aus, vielleicht kennt ihr das von den schweren Diabetikern oder so, die haben dann so Ringe drin oder andere Farbgebung, aber man empfiehlt das möglichst drin zu lassen, so, damit die nicht psychisch belastet werden. Und das ist sehr spannend. Und je nach Augenerkrankung, man sieht hier einen normalen, gesunden Augenhintergrund, kann man zum Beispiel feststellen, ob diese Nervenzellen da hinten, ob die schon geschädigt sind oder nicht. Zum Beispiel beim Glaukom, bei dem hohen Druck im Auge, der kann den optischen Nerv komplett zerstören oder die ganze Funktion. Und dann wird auch die Lichtquantität über den Tag nicht mehr messbar sein. Und dann hilft uns das nicht weiter. Dann muss man medikamentös den Tag-Nacht-Rhythmus beeinflussen und regulieren. Und so viel eben zum Auge. War ein bisschen schnell. Wir kommen zur Schichtarbeit und Teenagern. Das ist spannend. In verschiedenen Alterskategorien, vom Baby bis zum Alten, gibt es verschiedene Probleme mit unserer Körperuhr. Und warum das so ist, schauen wir ein bisschen rein. Ich zeige euch das mal hier. Beim idealen, guten Schläfer, der hat am Wochenende, wie wir schon gesehen haben, ein bisschen spätere Zu-Bett-Geh-Zeiten. Es fängt am Freitagabend schon an und wir haben sonst einen relativ regelmäßigen Rhythmus. Wie schaut es denn beim Alten aus? Bei alten Menschen, die haben verschiedene Probleme, die die Uhr stören. Das sind die Nerven einerseits, die nicht mehr so gut funktionieren. Das sind auch die Zellen der Uhr selbst. 50.000 bis 70.000 haben wir gesagt. Die fangen an, tagsüber zu schlafen, nachts öfter aufzuwachen. Dazu kommen ja noch andere körperliche Probleme, wie dass man ständig Wasser lassen muss oder sonst was, was die Alten so haben aufgrund anderer Krankheiten. Und das Ganze bringt es durcheinander ein Stück weit. Wie schaut es bei Teenagern aus? Das ist jetzt der Durchschnitt bei Teenagern. Ich zeige das gleich nochmal, vielleicht habt ihr das andere noch im Sinn. Bei Teenagern ist die ganze Uhr, die Zeit, wann ein Teenager im Durchschnitt schlafen möchte, ist später als bei einem Menschen, der zwischen 30 und 50 alt ist. Das ist allein von den Genen her ist es schon so drin. Man hat im Durchschnitt bei Teenagern eine Verspätung der Uhr, also einen Drive dazu hin, später ins Bett zu gehen, um 2 Stunden im Durchschnitt. Das heißt, ist ein bisschen lauter hin, Entschuldigung, ein bisschen schwierig mit der Konzentration für mich. Wir haben in der Stimmung, in all diesen Dingen, die wir am Anfang angeschaut haben, in der Wachheit, im Schlaf, in der Hormonausschüttung, im Melatonin, im Wachstumshormon, alles ist ein bisschen nach hinten verschoben bei Teenagern. Jetzt gibt es, und das ist diese Verschiebung, von der ich gerade gesprochen habe, jetzt gibt es aber Teenager, und das ist der Trend der heutigen modernen Gesellschaft, deren Uhr nicht nur um 2 Stunden im Durchschnitt verschoben ist, sondern, ihr könnt euch denken, um 3, um 4, um 4,5 Stunden verschoben ist, zu dem normalen, erwachsenen Durchschnittsbürger. Da schaut das Ganze so aus. Die Frage ist, warum ist das so? Und das hat sehr zu tun mit vielen verschiedenen Dingen. Wichtigste davon, das hier und der Bildschirm. Und ich zeige das gleich nochmal. Die haben einen deutlich reduzierten Schlaf. Und die modernsten und die besten Schlafforscher weltweit sagen, dass wir als erwachsene Leute zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf täglich bräuchten. Wie viel bräuchten laut diesen Forschern Teenager? Die sagen, im Schnitt bräuchten die 9 Stunden Schlaf am Tag, um gut und aktiv funktionieren zu können. Aber das Interessante ist, dass durch das, wie unser Schulsystem funktioniert, oder auch das Arbeitssystem, dass diese Leute sowieso schon zu spät ins Bett kommen, morgens mit dem Wecker raus und völlig verschlafen in ihren Tag starten. Da kommen verschiedene Sachen dann rein. Man hat eben diese Phänomene heute, dass das Bett oder das Schlafzimmer zu einer Video-Games-Spielstation umfunktioniert wurde. Fernsehen schauen, noch Texting bis spät in die Nacht und so weiter. Und dann kommt es eben zu diesen Problemen, dass mit diesen 6,5 bis 7 Stunden, die meisten Teenager heute haben, dass sie dadurch innerlich immer nervöser werden und auf Dauer, kann man sich vorstellen, nicht mehr gut funktionieren oder auch Krankheiten zeigen. Und es gibt da Zusammenhänge mit allen möglichen psychischen Krankheiten. Und das Wichtigste ist zum Beispiel das ADHS. Wir sehen hier enge Zusammenhänge von den jungen Leuten, die auf einer Dauernervosität gehalten werden, einer Daueraktivität, die sich negativ auswirkt auf ihre Gesundheit. Und da gibt es viele Studien dazu, ich möchte nur ein oder zweimal schnell zeigen. Die Teenager, wenn die morgens in die Mid-Morning, die Teenager sind die Runden hier, wenn die in die Schule gehen, oder an ihren Ausbildungsplatz, das war jetzt in den Schulen getan, diese Studie, dann haben die ihren Leistungshoch, haben die am Nachmittag, am frühen oder in Mitte des Nachmittags. Und die Adults, das sind die Erwachsenen, die Lehrer, die sind morgens am fittesten. Und die bauen eher gegen Nachmittag ab. Jetzt sagen die Lehrer an vielen Hochschulen, ja, also ich habe morgens mit meiner Klasse morgens, ich habe überhaupt keine Probleme mit meinen Teenagern. Die passen bestens auf, die sind schön ruhig. Na freilich, die kommen so im Halbschlaf an da rein, sitzen da drin, haben noch nicht mal die Kraft, groß zu schwätzen. Und dann gegen Nachmittag ist Halligalli ja, bei den jungen Leuten. Und die Alten, die können nicht mehr und sind schon völlig am Ende. Und so sieht man auch diesen Kontrast. Das heißt, die Leute, die würden gerne in der Uni morgens ihre Examen schreiben, weil die denken, die passen da am besten auf. Während die Peak-Performance bei den Jüngeren eigentlich eher am Nachmittag ist. Das ist jetzt mal von der inneren Uhr einfach gesprochen. Aber ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass ich einer Meinung bin, dass die, dass diese moderne Gesellschaft das in ein Extrem getrieben hat, welches absolut ungesund ist. Und zwar, wir können jetzt nicht alle dieser Daten durchgehen. Ich habe da ein paar Studien zu dem Thema und die zeigen, in England wurde das weitläufig untersucht, da wurden Prüfungen, die gleichen Prüfungen geschrieben, in einer Klasse eben morgens und in einer nachmittags. Und die haben massiv besser abgeschnitten, die das am Nachmittag oder am späteren Morgen geschrieben haben, als wie die ganz früh das geschrieben haben, weil die wirklich noch nicht fähig waren, sich gut zu konzentrieren. Es ist sehr interessant. Aber das schreibt zum Beispiel New Scientist hier 2013, Why Teenagers Really Don't Need an Extra Hour in Bed. Da geht es unter anderem darum, warum oder wann und an was sehe ich, dass ein Teenager nicht genug Schlaf hat. Und das kann man auch gut auf Erwachsene übertragen. Man bekommt nicht genug Schlaf, wenn man abhängig von dem Wecker ist, von einem Elternteil und wenn man einfach nicht mehr aus dem Bett rauskommt. If you take a long time to wake up, wenn es lang braucht, bis man überhaupt wach wird, wenn man sich morgens und den ganzen Tag dann über auch schläfrig, leicht reizbar oder irritierbar fühlt und wenn man ein impulsives Verhalten zeigt. Deswegen heißt es, man sollte das Schlafzimmer möglichst dunkel und nicht zu warm halten, nicht im Bett Fernseh schauen, Computer, SMS, WhatsApp, whatsoever, helles Licht vermeiden, nicht tagsüber versuchen, kleine Schläfchen zu halten. Seek out natural light in the morning. Das natürliche Licht am Morgen außen zu suchen, selbst wenn es bewölkt ist, um die Body Clock, also die Körperuhr, wieder einzustellen und auch, wenn es geht, koffeinhaltige Getränke zu vermeiden. Das sind die Empfehlungen hier einfach aus dem New Scientist. Die sagen grundsätzlich vermeiden. Aber die Frage ist natürlich, wer und wann und wie viel, weil wir sind nicht alle gleich. Und es gibt Menschen wie ich zum Beispiel, ich brauche nur eine Tasse Kaffee und ich bin völlig hibbelig. Und es gibt andere Leute von meinen Kollegen auch, die vertragen da viel mehr. Aber man sieht eben, das habe ich manchen der Fragen, die jetzt in der Pause waren, auch schon gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl an Espressos, wo kein Mensch drüber gehen sollte und wo jeder irgendwann anfängt, einen gestörten Schlaf-Nacht-Rhythmus oder Schlaf-Wach-Rhythmus zu bekommen. Die Zahl ist bei 8 bis 10 Tassen Espresso am Tag. Ja? Genau, der Artikel, der ging jetzt um Teenager. Ich selber kann euch das nicht beantworten, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch ein bisschen anders funktioniert und dass man das ausprobieren muss. Aber ich bin der Meinung, dass ein Morgenspaziergang, dass das, wenn man die Zeit dafür hat, dass das extrem gut tut und das kann man ausprobieren und dass man, wenn man das Napping reduziert. Aber ich war auf den Philippinen zum Beispiel und da haben alle eigentlich, die ich kannte und ich selber, irgendwann angefangen, eine halbe Stunde Mittagsschlaf zu nehmen. Und das hat mir in dem Setting hat es mir extrem gut getan. Wenn ich das hier mache, ich kann manchmal meinen ganzen Nachmittag einfach schon mal gleich streichen, weil ich dann eine Müdigkeit habe, die einfach nicht mehr aufhört. Und ich weiß nicht, das muss man ein Stück weit rausfinden auch, ne? Und ich bin nicht generell dagegen, aber ich glaube, dass wir generell so konzipiert sind, dass wir unsere Schlaf- und Erholungsphase für die Nacht und die dunklen Stunden reserviert haben. Aber das ist jetzt so eine generelle Meinung halt, ne? Also wir schauen nochmal schnell in die Schichtarbeit rein. Es ist ganz klar, dass wir nachts eben diese Ruhephase haben, aber das Schichtarbeit, und das ist heute bekannt, das Schichtarbeit mit einem ganz hohen Prozentsatz an psychischen Erkrankungen, Depressionen, aber auch mit metabolischem Syndrom assoziiert ist. Was ist ein metabolisches Syndrom? Für die nicht von der Medizin sind, das ist eben dieser Symptomkomplex von Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung im Blut und eine Neigung oder schon der manifeste Diabetes. Dazu kommt manchmal auch noch diese Hyperuricämie, also die Harnsäurespiegel gehen zu hoch. All diese Sachen, die diesen modernen Amerikaner ausmachen und die auch immer mehr so nach Europa reinschwappen. Und das hängt sehr stark mit Schichtarbeit und mit dem Schlaf-Nacht-Rhythmus zusammen. Warum? Oder Entschuldigung, bevor ich sage warum, nochmal. Wichtige Unfälle, die passiert sind, wie auch die Tschernobyl-Katastrophe oder wichtige Abstürze oder Schiffunfälle, ich kenne jetzt gar nicht mehr alle genau hier, die sind in Zusammenhang gebracht mit einem gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus und mit einem gestörten mit einer gestörten Körperuhrfunktion. Und diese Körperuhrfunktion wird bei den meisten Menschen sehr stark beeinflusst durch Nikotin und Koffein auf der einen Seite, was uns hilft, morgens, was uns hilft, auch morgens schon in die Gänge zu kommen, und was leider aber unseren Homöostat, den ich vorhin erklärt habe, den Adenosinaufbau, blockiert. Und wenn ich den Schlafdruck hemme, ich zeige dann gleich noch ein Bild, dann werde ich immer mehr abends zu Tranquilizern, sprich Alkohol oder auch Schlaftabletten greifen, die aber dann morgens einen weiteren Hangover produzieren und einen höheren Konsum. Und dann geht ein Teufelskreislauf los, in dem einige meiner Patienten drin sind. Ich zeige nochmal schnell, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch nochmal die Strukturverwandtheit von Koffein und Adenosin. Das ist hier diese beiden Gruppen. Nur, dass ich, wie schon gesagt, am Adenosin noch diese Seitengruppe mit dran habe. Wenn meine Rezeptoren von Adenosin blockiert werden, dann habe ich einen zunehmenden Schlafdruck, der sich über den Tag aufbaut. Wenn Sie von Koffein oder zum Beispiel auch Nikotin beeinflusst werden, dann entfällt die Schlafwirkung, die das Adenosin hat, weil die Seitengruppe anders ist, und dann werde ich automatisch wacher sein. Diese Wachheit, die nutzen viele Menschen, aber einige merken über Jahre vor allem, dass man einen anderen einen Schlaf-Wach-Rhythmus hat, als man noch vor Jahren vorher noch hatte. Und dann kommt man in eine Mühle hinein, die schwer zu durchbrechen ist. Ich überspringe diesen kurzen Video hier, weil das ist irrelevant in der Hinsicht. Jetzt hat man in den letzten Jahren herausgefunden, dass neben den Hormonen und Neurotransmittern dass das Essen auch eine Rolle spielt auf unsere Körperurfunktionen. Und zwar müssen wir uns vorstellen, dass unser Hunger von zwei Hormonen gesteuert wird. Einerseits dem Ghrelin. Das heißt, wenn ich mehr Ghrelin produziere, dann wird ein Signal in meinem Gehirn erzeugt, das mir Appetit signalisiert. Und wenn ich auf der anderen Seite das Leptin habe, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, das bremst mein Appetitzentrum. Menschen mit einer Schlaf-Wach-Rhythmusstörung haben eine deutlich erhöhte Ghrelin-Achse im Vergleich zu dem Leptin. Das heißt, Menschen, die dort eine Störung haben, leider in ihrem Schlafen, die haben viel mehr Probleme mit Übergewicht und metabolischem Syndrom. Das ist in vielen Studien nachgewiesen und ich möchte da nicht zu tief hineingehen, weil das sehr komplex ist. Aber ich schaue gerade, ob ich euch das mal grafisch zeigen kann. Das ist doch einfacher als diese ganzen Papers, oder? Also wir nehmen wieder mal zwei Mäuse. Eine Maus bekommt die Standarddiät, die andere Maus, die bekommt eine High-Fat-Diet. Viel Fett, eine ungesunde Ernährungsweise. Und was würden wir sagen, was passiert mit diesen Mäusen, wenn sie das über zwei Wochen lang zu sich nehmen? Voll easy, oder? Die viel Fett isst, die wird auch fett. Einfach, oder? Aber jetzt kommt's. Die beiden Mäuse, die haben genau die gleichen Gene, das macht man so im Labor, die haben genau die gleichen Voraussetzungen. Die eine bekommt High-Fat-Diet, die andere Standard-Diet. Was glaubt ihr, was noch beobachtet wurde, außer dass die hier zunimmt? Was glaubt ihr? Schläft schlechter? Sehr interessant, ja. Noch mehr? Das stimmt übrigens mit der Aggression, das habe ich in einem anderen Vortrag, das ist jetzt gar nicht das Thema gerade hier, aber die werden aggressiver auch, weil das auch mit dem Glukokortikoidrezeptor und dem sogenannten Liebesgen interferiert. Das ist gar nicht der Vortrag hier, das hatten wir auch in Epigenetik, glaube ich. Aber hier jetzt zum Essen, total spannend, die schläft nicht nur schlechter, sondern die fängt an zu anderen Zeiten, nur weil sie jetzt eine andere Nahrung vorgesetzt bekommt, fängt die automatisch an zu anderen Tageszeiten zu essen. Die isst plötzlich später am Abend, fängt irgendwann an, sogar mitten in der Nacht zu essen und nimmt natürlich massiv an Gewicht zu. Jetzt hat man sich gedacht, okay, wenn die Art der Nahrung meinen Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringt, könnt ihr noch folgen, wenn die Art dieser Ernährung das durcheinander bringt, was ist denn, wenn ich eine Maus zwinge? Sorry. Was ist, wenn ich eine Maus zwinge, zu gewissen vorgesetzten Zeiten zu essen? Und das hat man jetzt gemacht hier. Ich zeige euch, was passiert. Zwei Mäuse kriegen beide fettes Essen. Richtig fette Nahrung. Beide Mäuse fangen an und wiegen 25 Gramm. Und die eine, die darf essen, wann sie will. Und die andere Maus, die muss zu vorgesetzten Tageszeiten essen. Sie essen aber beide pro 24 Stunden die gleichen Kalorien. Super spannend. Wir gehen jetzt hier in Woche 2, Woche 4. Vergesst nicht, oben war die Maus, die essen darf, wann sie möchte. Das Essen ist immer im Käfig. Die andere, die hat Essen reinbekommen, dann wurde es wieder weggenommen. Essen reinbekommen, wieder weggenommen. Zu vorgesetzten Zeiten. Aber sie haben unterm Strich genau die gleichen Kalorien gegessen. Nach 18 Wochen war die obere Maus 47 Gramm schwer und die untere Maus 34 Gramm schwer. Grafisch dargestellt, so. Ziel dieser Studie oder Ergebnis dieser Studie war, die untere Maus hatte 70% mehr Körperfett und 28% mehr Gewicht. Es gab sogar eine Umverteilung von Muskelmasse, Körperwasser, Fett. Diese Maus, die wurde schwer, die wurde fett und die wurde krank. Obwohl sie genau das gleiche gegessen hat wie die andere Maus. Und man hat herausgefunden, an was das liegt. Und zwar an unseren Körperuhren. An den Uhren in uns, in den Mäusen. Und bei Menschen hat man das später genau das gleiche dann herausgefunden. Und zwar, es macht mindestens genauso viel aus, wann ich etwas esse, als wie was ich esse. Wir reden so viel, auch wenn wir über Ernährung reden, zumindest über das Was. Und das ist auch wichtig. Wir empfehlen immer noch die 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, wenn es irgendwie geht. Aber wir sagen auch, wenn ihr ungesund esst, dann esst wenigstens nicht mehr nach 5 oder 6 Uhr abends zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. In der Übergewichtssprechstunde, die ich leite, da kommen die Menschen und die essen abends um 9 oder um 10 mit der ganzen sozialen Gesellschaft, die da bei ihnen zu Hause dann am Tisch sitzt. Und dann wird erstmal richtig reingehauen. Und das ist ja auch schön, dieser soziale Aspekt. Der trägt übrigens genauso zur Gesundheit bei, wie wenn ich jetzt mein Essen um 5 Uhr mit der ganzen Familie aber sehr grießcremig essen würde. Das ist wieder ein anderer Aspekt. Das sind auch die Raucher, die oft alt werden, weil sie einfach manchmal irgendwo sehr zufrieden wirken. Unter anderem. Ich sage nicht, dass die Raucher so zufrieden wirken unbedingt. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber man fragt sich doch manchmal, warum wird der oder die jetzt so alt oder hat so und so viele Risikofaktoren. Wir haben heute keinen Vortrag über die Zufriedenheit primär, die ja enorme Rolle spielt in der Gesundheit. Aber wenn es jetzt nur um das Essen geht, dann ist es wirklich extrem wichtig, auch wann ich esse und wie regelmäßig, weil diese Regelmäßigkeit meine Uhr synchronisiert. Dann geht man einen Schritt weiter und das ist jetzt sehr, sehr spannend noch. Also da müssen wir jetzt noch durch hier. Nee, also das ist nur so eine Übersichtsarbeit, auch wieder mit den wichtigsten Urgenen und Krebs. Also das ist doch in aller Munde, oder? Die häufigste Todesursache ist immer noch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oder? In unserer westlichen Welt. Aber ganz dicht gefolgt Krebs. Wir sagen, dass in manchen Ländern wie der Schweiz und den USA, dass wir bald auf der gleichen Höhe sogar sein werden, wenn es so weitergeht, ja, mit Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache. Und ganz weit oben dann auch schon gefolgt in der Schweiz sind auch die psychischen Krankheiten. Wir haben so viel, mit dem wir leben können, aber fast keinen Grund für, was wir leben. Das ist die Gesellschaft. Aber schauen wir kurz mal in diese Sache hinein hier. Hier haben wir wieder die armen Mäuse. Das sind so Albino-Mäuse. Das sind alle die gleichen Gene, alles so gemacht, dass die Bedingungen gleich sind. Das ist die Morgenmaus und das ist die Nachmittagsmaus. Was wird mit diesen armen Mäusen gemacht? Hat jemand eine Idee? So von den Graphen her? Ich erkläre es kurz. Das hier heißt, wann sie sterben oder wie lange sie noch überleben. Umso weiter man rüberkommt, umso weiter man hier rüberkommt, umso länger lebt man. Rot ist after midnight, ist morgen, und PM ist Nachmittagsmaus. Und die wurden toxischen, also schädlichen Strahlen ausgesetzt, diese Mäuse. Und zwar, die eine hat die schädliche Strahlung am Morgen bekommen und die andere am Nachmittag. Und dann schaut man sich an, wie schnell die sterben. Die After-Midnight-Mäuse, die sind einfach viel schneller gestorben, obwohl die gleiche Dosis bekommen haben an Strahlen. So heißt das, dass Gene in uns eine Uhr steuern und diese Uhr, die bestimmt, wie schnell ich sterbe, aufgrund einer toxischen, schädlichen Strahlendosis. Sehr spannend. Also versteht ihr, das ist doch nichts anderes als auch Chemotherapie, oder? Wenn ich jetzt eine Strahlentherapie mache, dann ist doch die Frage jetzt auch für in den Menschen hineingebracht, wann müsste ich mich bestrahlen lassen, um einen Nutzen zu haben? Zu welcher Tageszeit funktioniert das am besten? Oder zu welcher Tageszeit ist es sogar vielleicht zu schädlich für mich, dass ich vielleicht einen Zweittumor davon bekomme? Und das sind alles diese Fragen und es wurde in Tiefe hier studiert und ich möchte nicht alles erklären, aber man kann heute die einzelnen Uhren im Körper ausschalten. Das heißt Knockout-Maus. Das heißt, es wird etwas rausgeschmissen, ein Gen, ein wichtiges für eine Uhr. Und da haben wir wieder die Namen, die ich vorher erklärt habe. PER zum Beispiel haben wir hier. BMAL haben wir hier, habe ich auch schon erwähnt. CLOG ist jetzt nicht dabei. Aber ihr wisst, die wichtigsten Urgene waren CLOG, PERMAL und PER und BMAL. Und die kann man ausschalten. Und dann hat man diese Mäuse noch auf eine Shift gesetzt, auf eine Schichtarbeit, wie es bei uns ist. Man hat die Mäuse, wenn sie nachts aktiv werden wollten, hat man sie versucht, immer wieder rauszunehmen aus ihrem Laufrad. Und vor allem, wenn die Mäuse ruhen wollten, hat man sie immer wieder geweckt. Jetzt hat man das sich angeschaut. Die Mäuse haben wieder etwas bekommen, was einen Krebs verursacht, diese armen Tiere. Und man hat sie angeschaut. Mäuse, die völlig gesund waren und wo keine Uhr blockiert wurde, versus Mäuse, wo die Uhr blockiert wurde, versus Mäuse, wo die Uhr blockiert wurde und wo Tag-Nacht-Rhythmus gestört wurde. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Die, wo die Uhr blockiert wurde und der Tag-Nacht-Rhythmus blockiert wurde, die sind am allerschnellsten gestorben. Die haben überhaupt nicht mehr lang gelebt. Das heißt, diese Uhren in uns, die uns in eine Harmonie bringen, unsere Körperfunktionen, unsere Organe, die sind extrem wichtig für Gesundheit. Und zwar nicht jetzt nur, was wir vorhin hatten für den Schlaf, sondern für metabolisches Syndrom, Übergewicht, Diabetes und auch Krebs. Und man weiß jetzt, welches Licht am meisten Einfluss hat. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das Tageslicht, das hat das ganze Spektrum. Eine Glühlampe, die klassische Glühlampe schaut so aus. Und die Energiesparlampen und die Flachbildschirme und vor allem die Handy-Bildschirme, die sind sehr stark. Die haben einen starken Peak im blauen Spektrum. Das blaue Licht macht uns wach. Und das blaue Licht ist das, was kumulativ von den retinalen Ganglienzellen gemessen wird. Und wir geben dann eine Liste raus, oder ihr könnt euch eintragen für Informationen über Blaulichtfilter für den Computer oder die iPhones. Ab iPhone 6 haben es standardmäßig mit drin. Wenn ihr jetzt hochgeht beim Menü und einfach unten, könnt ihr direkt auf gelben Bildschirm umschalten. Da gehen alle blauen Strahlen, wenn rausgefiltert. Und dann schaut das Ganze viel gelber aus. Das seht ihr nicht gut bei mir hier. Ich verwende das seit einiger Zeit abends und es ist unglaublich. Also probiert es mal aus oder installiert einfach mal ein Blaulicht-App für den Computer auch. Und wenn man abends noch da sitzt, man wird schon am Computer oder wenn man auf das Handy schaut, ich weiß nicht, ob es psychologisch ist, aber man schläft schon weg irgendwie. Das ist so wie früher mit dem Kerzenlicht, auch in der Weihnachtszeit. Ne? Dieses gelbe Licht, das tut irgendwo der Seele gut. Und das heißt gar nicht, dass das jetzt die mega geistliche, transzendente Erfahrung ist. Das ist einfach dieses gelbe Licht, das flackert so ein bisschen und man schläft weg. Während ich mit meinem Blaulichtgerät abends hier, wenn ich da noch schaue, man ist innerlich irritiert. Und wenn man das aber ganz früh am Morgen macht und dann aber abschaltet, dann kann man ein Morgensignal setzen und wird dadurch abends früher müde. Andersrum, es gibt Bernsteinbrillen, das sind Brillen, die ganz stark gelb, gelbe Lichttöne einem zulassen. Und mit diesen Gelbbrillen, wenn man da am Abend, in den Abendstunden vor dem Schlafengehen rumläuft, oder wenn man als Schichtarbeiter aus der Arbeit kommt und eine gelbe Brille aufsetzt, die kann man im Internet bestellen, bei Amazon zum Beispiel. Direkt wenn man aus der Arbeit kommt, diese Brille aufsetzen und dann nach Hause geht und dort in einem ganz abgedunkelten Raum, in einen ganz abgedunkelten Raum kommt, sein Schlafzimmer absolut still hat und kühl, dann kann man einen deutlich besseren Schlaf erzielen. Und wenn Schichtarbeiter dann noch nicht zurechtkommen, dann arbeiten wir mit Melatonin. Und da gibt es verschiedene Dosierungen und da braucht es eigentlich meist einen Arzt dazu. Jetzt habe ich ja schon erklärt, es ist die Chemotherapiegabe, dass die tatsächlich massiv beeinflusst wird bei manchen Krebsarten. Und das ist jetzt gerade Gegenstand der Forschung. Bei welchen Krebsarten ist es gut, die Chemotherapiegabe nach der Tageszeit und nach der Uhr, die in uns schlägt, zu geben? Und da gibt's sehr große Unterschiede in dem Outcome, also wie so ein Tumor sich entwickelt, je nachdem, wann eine Chemotherapie gegeben wird. Das kann sein, dass man hier ein Überleben hat von zwischen 80% und 90% in der einen Gruppe und ein Überleben von nur 50% in der anderen Gruppe. Gleiche Therapie, nur zu unterschiedlichen Tageszeiten gegeben. Das macht sehr viel aus, deswegen sollte man sich da informieren und mit seinem Arzt auch mal drüber reden, weil es gibt Zentren inzwischen, die nach der Körperuhr auch die Therapien richten. Das sind die ganzen Studien, die zu diesem Thema laufen. Da geht es um Lymphom im Blutkrebs, um Leberkrebs, um verschiedene Sachen. Und ich mache jetzt hier ein bisschen schneller, weil wir müssen durchkommen und Richtung Ende gehen. Das mit Krebs ist ein Riesending, das mit dem Stress in uns ist ein Riesending mit den Körperuhren. Und wir schauen noch ein bisschen in die psychischen Krankheiten rein. Ich überspringe das. Die Frage war immer, ist bei einem Menschen, der eine Depression hat, ist da der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört, weil er die Depression hat? Ist der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört, weil er irgendwelche Medikamente nimmt, die den beeinflussen? Oder was ist die Ursache? Sind vielleicht Teenager schon Schlaf-Wach-Rhythmus gestört und dann viel anfälliger, eine Depression später zu entwickeln? Und man kommt immer mehr darauf, dass die psychische Krankheit, dass die primär meinen Schlaf-Wach-Rhythmus stört. Ganz viele Daten wurden zusammengetragen, um das zu belegen. Ich habe nicht die Zeit, es zu zeigen. Aber die meisten Unbefindlichkeitsstörungen, die affektiven Störungen, wo meine Stimmung und mein Affekt leidet, wo ich depressiv bin, traurig eben oder bipolar, die haben als Folge dieser Erkrankung auch den gestörten Schlaf-Nacht-Rhythmus. Und der Schlaf-Nacht-Rhythmus, wenn er gestört ist, der macht ein Feedback und verschlimmert die psychische Krankheit. Das ist das gängige Verständnis momentan. Das heißt, mit Medikamenten wird hier eingegriffen und Medikamente wie die Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, also viele kennen das als Citalopram zum Beispiel oder andere, also Medikamente, also Antidepressiva, die haben einen Einfluss und viele Menschen, die das nehmen, die werden vorübergehend auch besser schlafen. Und das wiederum wird ihnen gut tun. Der regulierte Schlaf wird auch die Symptomatik der psychischen Krankheit positiv beeinflussen. Aber man weiß auch, dass diese Medikamente, wenn man sie über lange Zeit nimmt, die Hormone oder die Transmitter, die da produziert werden, in ihrer Balance beeinflussen. Und wenn man das über längere Zeit nimmt, dann kann das, wenn man sie absetzt, zu Schwierigkeiten führen. Und deswegen ist die Frage, ob man nicht bessere Zugänge findet, um sowas zu therapieren. Zum Beispiel, man gibt heute immer mehr versuchsweise Melatonin oder Melatonin-Vorstufen wie das Agomelatonin oder Agomelatin, um zu schauen, ob man über einfachere Mechanismen, die nicht so stark und tiefgreifend die ganzen Transmitter aus der Balance bringen, auch diese Effekte erzielen kann. Und da gibt es versprechende Daten. Wenn wir die Schizophrenie anschauen, jetzt was viel schlimmer natürlich noch ist, bei einem schwer Schizophrenen, er wird nicht mehr erkennen, dass zum Beispiel, er kann nicht mehr auseinanderhalten zwischen Realität und dem, was sein Gehirn ihm suggeriert. Das sind die, die die Steckdosen zum Beispiel reden hören. Das sind die, die, ja, das klingt lustig, aber für die Menschen, das ist natürlich traurig, auch für uns Ärzte, sowas zu sehen. Da hat man geschaut, wie von Schizophrenen dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist. Und das sind wieder diese Bilder, die wir vorhin schon untersucht haben. Und umso schwerwiegender eine Schizophrenie ist, umso mehr, es geht so, der schlimmste Grad von Schizophrenie, da ist der Tag-Nacht-Rhythmus völlig aufgehoben. Die Armen, die sind wach und schlafen ein bisschen und ganz schlimm. Und man hat gesehen, dass wenn man das beeinflusst, medikamentös, den Tag-Nacht-Rhythmus, dass dann die Symptome von der Schizophrenie auch massiv besser werden. Was wir zusammenfassen können, ist, dass die gleichen Neurotransmitter, die wir vorhin beim Schlaf gesehen haben, eine massive Rolle spielen, und ich hatte es in der Pause ein bisschen besprochen auch, eine massive Rolle auch spielen bei psychischen Erkrankungen. Und dass es da einen großen Überlappungsbereich gibt, wo Menschen einfach nur eine Schlafstörung haben, wo Menschen beides haben oder nur ein psychisches Leiden. Und häufig, wenn man das eine hat, kommt das andere früher oder später hinzu. Genau. Jetzt muss ich gerade mal hier noch schauen, was wir noch bringen zum Abschluss. Es gibt also genug Hinweise und es gibt auch schon genug Beweise, würde ich sagen, dass die Gene, die mentale Erkrankungen verursachen, auch unsere Uhren im Körper beeinflussen. Dass die Gene und die Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen, dass die dann sich bessern, wenn wir dort therapeutisch eingreifen und dass wir eine Reduktion von der Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung, dass die deutlich auch den Schweregrad meiner psychischen Erkrankung bedingen. Für mich ist das Ganze ein total spannendes Thema, weil es so viele Ebenen betrifft mit der Körperuhr. Das möchte ich zusammenfassend einfach sagen. Wir verstehen noch so vieles nicht. Wir verstehen nicht genau, warum es diesen 7-Tages-Rhythmus gibt, zum Beispiel. Wir haben ja im Kommunismus Versuche gehabt, die 7-Tage-Woche aufzulösen. Es ist gescheitert kläglich. Wenn man diesen Rhythmus verändert hat, dann sind die Menschen psychisch krank geworden oder körperlich völlig erschöpft gewesen und konnten nicht mehr arbeiten. Wir haben die Vorgabe durch Sonne und durch den Mond und durch all diese Dinge für unseren Jahresrhythmus, für unseren Monatsrhythmus. Wir finden für den 7-Tages-Rhythmus finden wir nur Hinweise in der Bibel, in Gottes Wort. Das muss ich sagen, es gibt keine anderen Hinweise, wo ein 7-Tages-Rhythmus begründet sein könnte. Gibt's nicht. Es gibt auch wissenschaftlich keinen Hinweis von einem Hormon oder so, das jetzt im 7-Tages-Rhythmus ausgeschüttet wird. Aber man weiß, dass wenn man ihn ändert, diesen Rhythmus, dass man dann in einem Riesenproblem steht. Und das hat man mehrmals versucht. Man hat einen 4-Tages-Rhythmus eingeführt, man hat einen 10-Tages-Rhythmus. Wir funktionieren so nicht. Und die gesündesten Leute sind die 6 Tage arbeiten und einen Ruhetag haben in diesem Zyklus. Und ich glaube, dass wir diese Harmonie brauchen, um gut zu funktionieren. Und dass wir den 24-Stunden-Rhythmus auch für uns persönlich herausfinden müssen, wie wir am besten funktionieren, um psychisch und körperlich gesund zu bleiben. Und ich denke auch, dass ich, wenn ich in die Natur schaue, finde ich immer wieder solche Rhythmen. Ich finde das auch überall, zum Beispiel in den Zugvögeln. Wenn wir Zugvögel haben, die haben diese Rhythmik. Die wissen genau, wann sie wohin fliegen und wann sie zurückkehren. Und die brauchen das ein Stück weit, um gesund zu bleiben. Es gibt die Zugvögel, die man domestiziert und die zu Hause bleiben. Und die haben mehr Krankheiten als die, die diesen Rhythmus und diese Wanderung durchgehen. Wir sehen das zum Beispiel, und damit möchte ich schließen, mit diesem kurzen Video hier, weil das ist für mich ein Bild aus der Natur. Sehen wir das, und das ist eben so ein Bild, das ich so liebe und das uns auch entspannt und entspannt auch in diesen Abend bringen soll, jetzt, wo wir zu Ende jetzt sind. Das zeigt uns einfach, das ist auch wieder ein Phänomen aus der Natur, das wir als Wissenschaftler nicht vollständig erklären können. Und zwar fangen da zu einem Zeitpunkt im Jahr, fangen die Vögel an, zusammen in einem wunderbaren Rhythmus auch zu fliegen. Ja, da ist ein bisschen Musik im Hintergrund, aber die kann ich auch von hier vorne sonst, oder? Ja. Und vielleicht erinnern wir uns nochmal, dass die Uhr, die uns von zentral, also vom Gehirn aus steuert, dass die, wenn die durcheinander kommt, dass alle Unteruhren nicht mehr im Rhythmus sind. Und ich möchte, dass wir uns als Menschen auch, dass wir uns auch vorstellen als Teil von der Menschheit sozusagen. Und dass wir ein Stück weit auch in dieser Harmonie funktionieren sollen. Ich glaube das, weil wir das im Tierreich sehen und das ist etwas, was in uns hineingelegt ist. Und wenn wir da harmonisieren und sozusagen schwingen, das klingt esoterisch, aber ich meine damit, dass wir im Gleichtakt funktionieren und das in Harmonie, dass wir dann am gesündesten werden können. Das belegen diese Blue Zone Studies und all diese, also diese Studien über die Blue Zones, wo die Bereiche sind, wo die Menschen am ältesten werden weltweit. Dort herrscht diese Harmonie, dort herrschen gute Strukturen, dort herrscht eine Periodizität zwischen Tag und Nacht und zwischen Arbeit und Schlaf und Ruhephasen und dort herrscht auch ein gewisses Maß an sozialem Hintergrund, wo Menschen sich eingebettet und wohlfühlen, wo auch oft die Religion eine zentrale Rolle spielt, aber einen befreienden Charakter hat. Und ich glaube, das sind alles Elemente, die wir als Menschen brauchen. Alle diese Elemente. Und ich sehe das interessanterweise auch an verschiedenen Stellen im Tierreich. Und eine dieser Sachen ist eben das Bewegen der Starre am Abend dieser Vögel. Ihr kennt vielleicht das von YouTube und ich möchte es denen, die es noch nicht kennen oder auch die es kennen, das ist einfach schön, das zu sehen, weil das diese Harmonie auch ausdrückt. Das Interessante ist, man weiß nicht, warum das die Vögel machen. Aber was auch spannend ist, ist, dass nur die Vögel dieses Schwarmes, diesen Rhythmus finden jeden Abend. Das ist jetzt ein anderer Vogel hier unten. Oh. Der ist also durchgecheckt und hat an sich gedacht, nee, da gehöre ich nicht dazu. Warum ich das zeige, ist klar, oder? Es zeigt, weil da ist eine Rhythmizität drin. Das machen die immer zur gleichen Uhrzeit. Und es hört ganz plötzlich wieder auf. Die brauchen das und die Wissenschaftler sagen, das ist eine Art Freude für die Vögel. Das können wir nicht nachweisen. Ja? Da ist wieder der andere. Also ich habe es im Kleinen jetzt das erste Mal live erlebt. Das hört sich an, es ist extrem laut. Das hätte man nicht gedacht. Man denkt, es fällt die Erde einem auf den Kopf. Also oder so, Hilfe. Weil das ist richtig laut, wenn die da fliegen über einem. Interessant ist, sie stoßen nie zusammen, obwohl sie sind Zentimeter oder halbe Zentimeter weit auseinander. Aber sie crashen nicht und keiner weiß warum oder wer die Richtung angibt. Das ist England, Nordengland. Ja, klingt richtig pompös hier so als Abschluss des Vortrags, aber ich denke auf jeden Fall, wir öffnen das gerade noch für Fragen. Ihr seht, es gibt Rhythmen in der Natur, die wir auch noch nicht komplett erklären können als Wissenschaftler, die aber definitiv es wert sind, genauer zu, untersucht zu werden, weil es ist, wir haben das bei Fischen, diese Schwärme, wir haben das bei den Fireflies, wie Glühwürmchen. Wir haben tolle Experimente, wo man Hühnchen Herzmuskelzellen nimmt. Die Hühnchen Herzmuskelzellen, die schlagen 180 ungefähr pro Minute. Und die sind gestorben, die Hühnchen. Die Herzen sind aber noch funktionsfähig. Man nimmt die Herzmuskelzellen von verschiedenen Hühnchen und die schlagen asynchron. Ja, also dok, 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 so. Und dann bringt man die zusammen in eine Petrischale, legt die nebeneinander und nach kurzer Zeit schlagen die alle im Gleichtakt. Es gibt so viele Beispiele hier, das wäre jetzt ein extra Vortrag. Ich hab da mal einen Vortrag ausgearbeitet zu diesem Thema, diese Harmonie, die man in der Natur findet. Und ich glaube, die brauchen wir auch wieder. Ich glaube, unsere moderne Gesellschaft, die bringt uns aus dem Rhythmus, für den wir gemacht sind. Ja? Als Christ sage ich, dass wir irgendwo dazu geschaffen sind. Aber wie man das auch sieht, ob aus der christlichen oder nicht christlichen Perspektive, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen eine gewisse Struktur und Harmonie im Leben, um gut und froh und glücklich zu funktionieren. Und da sind sich sowohl Christen als auch Atheisten sind sich da völlig einer Meinung, dass es das braucht. Und ich wünsche uns das, dass wir auf dieser Suche uns da gegenseitig auch ein Stück eine Hilfe sein können. Dafür machen wir auch die Vorträge und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.